Von meiner Seite wünsche ich euch allen einen schönen und gesegneten Sabbat. Ich freue mich auch wieder sehr, Geschwister hier unter uns zu sehen, die vielleicht heute das erste Mal da sind. Wir haben einige Gäste unter uns und ja, auch einige Geschwister, die ich schon einige Zeit lang nicht gesehen habe. Schön, dass ihr auch da seid. Aber natürlich auch herzlich willkommen all jenen, die hier Woche für Woche im Gottesdienst sind, noch häufiger als ich. Schön, dass ihr da seid. Es ist gut, einen vollen und auch warmen Raum haben, wo wir uns gegenseitig ein bisschen aufwärmen können. Die Predigt heute trägt den Titel Homo Deus. Und ist im Anschluss an eine Predigt, die ich schon vor über einem Jahr gehalten habe. Im Sommer 2021 habe ich über künstliche Intelligenz gesprochen. Und darüber, wie wir einerseits im Bilde Gottes geschaffen wurden, wie wir Menschen aber andererseits auch in der Lage dazu sind, Unglaubliches zu erfinden, Dinge zu erschaffen, wiederum in unserem Bild, und was das mit uns macht, wenn die Technologie uns Stück für Stück überholt. Ich möchte einen kurzen Rückblick geben auf einiges, was ihr schon beim letzten Mal gesehen habt. Hier, das ist ein ganz normales Bild von mir und ich möchte daran erinnern, was durch künstliche Intelligenz aus solchen Fotos mittlerweile gemacht werden kann. Ihr erinnert euch vielleicht, das ist einfach ein kleines Programm auf dem Telefon, wo ich ein paar Knöpfe drücken muss und dann macht das aus meinem Gesicht plötzlich solche Varianten. Innerhalb von wenigen Augenblicken. Ich habe gesprochen über die neuesten technologischen Entwicklungen. Wie gesagt, das ist gerade etwas länger als ein Jahr her, über selbstfahrende Autos, sogenannte Deepfakes, Synchronsprecher, die durch künstliche Intelligenzen ersetzt werden, Ärzte und Analytiker, Callcenter-Mitarbeiter und noch vieles mehr. All das sind Aufgabenbereiche, die von KI ersetzt werden. Es hat mich etwas zum Schmunzeln gebracht, dann in den letzten Monaten und auch in der Vorbereitung auf diese Predigt noch einmal meine eigenen Worte zu hören von damals. Ich habe nämlich am Ende von diesem Überblick noch gesagt, ja, also dass die künstliche Intelligenz uns in den kreativen und in den schöpferischen Bereichen überholen wird, das ist nicht absehbar. Vielleicht kann ich dir ein Zeichen geben, irgendwie geht, oder, Entschuldigung, zurück. Okay, jetzt. Was sich in den letzten paar Monaten nämlich in diesem Bereich getan hat, werden vielleicht manche von euch schon mitbekommen haben, aber ich möchte es hier an dieser Stelle gerne kurz zeigen. Anfang 2022, im April, ist ein neues System veröffentlicht worden von einer Firma mit dem Namen OpenAI, das den Namen DALL-E trägt, nach diesem Künstler benannt. Und in diesem System ist es möglich, ihr seht hier ein Beispiel, einfach einen Text zu schreiben. Hier in diesem Fall hat jemand geschrieben, Astronauten spielen Basketball mit Katzen im Weltall als Kinderbuchillustration. Und das ist das Ergebnis, das ein solches System, eine künstliche Intelligenz, innerhalb weniger Augenblicke ausgegeben hat. Da hat also kein Mensch irgendwie daran etwas beigetragen. Das ist April 2022 gewesen. Nur wenige Monate später ist dieses System schon wieder abgelöst worden durch ein weiteres, ein neueres System. Das hier ist nicht von einem Menschen gezeichnet. Das ist ein rein automatisch computergeneriertes Bild von einer künstlichen Intelligenz, das den Befehl bekommen hat, mache ein Bild, in dem Maria und ihr Baby zu sehen ist, im Stil von Der genaue Künstler, der hier nachgebildet wird, ist mir nicht bekannt, aber man kann im Prinzip jeden beliebigen Stil angeben. Oder hier vielleicht ein etwas realistischeres Beispiel. Der Befehl hat gelautet, mache ein Bild, das den brennenden Dornbusch am Berg Sinai zeigt. Das ist auch im Dezember 2022. Und noch ein letztes Beispiel vielleicht. 100% computergeneriert durch künstliche Intelligenz, die gelernt hat von Millionen und Milliarden Bildbeispielen und Textbeispielen zu erkennen, was in diesem Fall oder wie ein filigranes, niedliches Kaninchen aus Gold aussehen sollte. Und dieses Bild wird innerhalb von wenigen Sekunden generiert. So viel zu meiner Voraussage, dass wir im künstlerischen Bereich nicht durch die Maschinen überholt werden. Sicherlich einige von euch haben auch noch ein weiteres System, eine weitere Entwicklung, die gerade so in der Jahreswende uns begegnet ist. Das war jetzt mittlerweile auch fast in allen Zeitungen. Ein Programm, auch von der gleichen Firma, mit dem Namen ChatGPT, das in der Lage ist, unglaublich komplexe Texte zu verfassen und noch vieles mehr. Und ich habe ich bin da angemeldet bei dieser Website, ich kann da Dinge reinschreiben und bekomme dann Reaktionen darauf. Und ihr seht hier schon, was mein Vorschlag war, mein sogenannter Prompt. Ich habe der Maschine geschrieben, schreibe ein kurzes Gedicht über Ellen White und ihren Einfluss auf die Welt. Ich habe das auf Englisch geschrieben, weil die Maschine noch ein bisschen besser in Englisch ist als auf Deutsch. Also, write a short poem about Ellen White and her influence on the world. Und ich lese euch jetzt das 1:1 original unveränderte Ergebnis vor, das ich von dieser künstlichen Intelligenz bekommen habe. Auf der rechten Seite, für diejenigen von euch, die nicht so versiert sind im Englischen, könnt ihr eine Übersetzung auf Deutsch mitlesen. Ich werde allerdings nur das Englische vorlesen. Auch die Übersetzung ist übrigens von einer künstlichen Intelligenz gemacht worden. Das Gedicht, die Antwort von dieser KI auf den Aufruf Write a short poem about Ellen White and her influence on the world lautet folgendermaßen. Ellen White, a prophet sent from above, guided by God's eternal love. Her words, a beacon in the night, shining bright, a guiding light. She spoke of health and education and a path to true salvation. Her message spread across the land, helping many take a stand. She taught of temperance and truth and the importance of youth. Her influence on the world so grand still echoes in the hearts of many a man. Though she has passed, her legacy lives on. Though she has passed, her legacy lives on in the Seventh-day Adventist Church so strong. She showed us how to live with grace and left a lasting impact on this place. Ellen White, a prophet true, her message still resonates fresh and new. May we all follow in her ways and walk in the light of her praise. Ich könnte das, selbst wenn ich mich 5 Stunden hinsetze, nicht ansatzweise so gut. Und das war das Ergebnis als Reaktion auf diesen kleinen Satz, den ich geschrieben habe. Die Entwicklungen der letzten Monate und Jahre bringen viele Menschen zum Nachdenken. Dieses System, das wir da jetzt zum Schluss, wo wir das Beispiel gesehen haben, wird das Schulwesen ändern. Wir haben jetzt schon die Situation, manche von euch, die an einer Schule sind, werden das mitbekommen haben, dass man nicht mehr einfach Textaufgaben den Kindern geben kann. Weil sie die Textaufgabe 1:1 in das Programm kopieren und dann einen Aufsatz als Antwort darauf bekommen und solche Dinge. Dieses System und diese ganzen künstlichen Intelligenzen verändern unsere Gesellschaft. Und auch hier an dieser Stelle möchte ich noch einmal ein wenig eingehen auf diesen Autor, diesen israelischen Historiker und Philosophen Yuval Noah Harari, der ein Buch geschrieben hat, das sich mit dem Thema beschäftigt und den Titel Homo Deus gegeben hat. Yuval Harari ist Atheist. Er glaubt nicht an Gott. Und er schreibt aus einer rein naturalistischen, humanistischen, atheistischen Perspektive über die Zukunft der Welt und vor allem die Zukunft der Menschheit. Wohin wir uns noch entwickeln werden. Er spannt so die Perspektive bis zum Ende des 21. Jahrhunderts, bis zum Jahre 2100. An welchem Punkt werden wir dort als Menschheit stehen? Und Yuval Harari spricht davon, er geht davon aus, dass die Zukunft in etwa so aussieht, dass die Menschheit sich durch die Technologie immer weiterentwickeln wird. Dass diese Technologie auch irgendwann in unseren Körper gelangt. Dass wir uns also selbst durch diese Entwicklungen ein längeres Leben verschaffen können. Dass wir gesünder sein werden, dass wir vielleicht sogar unsterblich werden, weil wir unseren Körper verlassen und unser Geist irgendwo in einer Maschine weiterlebt. Er macht auch sehr deutlich, dass es in dieser Gesellschaft, und das ist schon absehbar, im Grunde zwei Klassen geben wird. Eine absolute Oberschicht, die in der Lage ist, sich finanziell diese Wunder der Technik zu leisten. Und dann mehr oder weniger all die anderen Menschen, ich habe das letztes Mal schon erwähnt, die er als die nutzlose Klasse bezeichnet. Weil diese Menschen überhaupt nicht mehr in der Lage sind, eine Arbeit zu finden, weil alles, was sie gelernt haben, durch Maschinen getan wird. Also eine Oberschicht und dann irgendwie mehr oder weniger der ganze Rest, die einfach existieren, aber nicht mehr wirklich produktiv sind. Er spricht in diesem Zusammenhang sogar von einer Klasse der Supermenschen. Und das ist ein Konzept, das uns an vielen Stellen in der Welt begegnet. Unglaublich erfolgreich diese Marvel-Superhelden-Filme in den letzten Jahrzehnten, wo immer wieder dieser Gedanke vermittelt wird, es wird irgendwann einmal dieser Moment kommen, wo es nicht mehr einfach nur Menschen gibt, sondern da gibt es Supermenschen. Und entweder ist das eine ganze Gruppe von Supermenschen oder vielleicht sogar, und da kommen wir einem biblischen Konzept immer näher, vielleicht gibt es am Ende einen einzigen Supermenschen, der wir hier von Yuval Harari Homo Deus genannt wird. Also eigentlich ein Mensch, der zu Gott geworden ist. Ein Mensch, der sich durch seine eigene Leistung zum Gott gemacht hat. Oder vielleicht auch eine Maschine, die so stark und so mächtig ist, dass sie von uns wie ein Gott betrachtet und verehrt wird. Was wir beobachten können im Verlaufe der letzten paar hundert Jahre, ist eine schrittweise Veränderung in einem ganz zentralen Bereich unseres Lebens. Nämlich in der Frage, wer hat für uns die höchste Autorität? Und diese Frage hat in gewisser Weise drei Schritte gemacht. Drei ganz gravierende große Veränderungen. In drei Phasen hat das stattgefunden. Ursprünglich, und das ist erst einige hundert Jahre her, haben wir erlebt, dass die höchste Autorität im Grunde für alle Menschen in Gott bestanden hat. Dass es eine göttliche Autorität gab, die irgendwo für uns nicht direkt begreifbar ist, die sich uns aber offenbart. In der Heiligen Schrift zum Beispiel. Und diese Heilige Schrift als Offenbarung dieser höchsten Autorität ist bindend für uns alle Menschen und daran sollen wir uns orientieren. Und ein Stück weit indirekt auch orientieren an Autoritätsfiguren, an spirituellen Führern oder vielleicht auch an von Gott auserwählten Kaisern oder Königen, solche Dinge. Aber das hatte alles, die Autorität hat alles in Gott, in diesem Schöpfer, sich befunden. Dann, in der Aufklärung und im Humanismus haben wir einen Wechsel. Gott wurde beseitigt. Den braucht es nicht mehr. der ist nicht mehr naturwissenschaftlich und vernünftig zu begreifen. Der ist nicht mehr zu beweisen. Jetzt braucht es nur noch den Menschen, unsere Vernunft und in gewisser Weise auch die Gefühle des Menschen. Die höchste Autorität in dieser zweiten Phase liegt beim Individuum, bei dem, was man persönlich möchte. Ich gebe euch hier vielleicht noch gerade ein Beispiel, wo man das deutlich sehen kann, ist in der Politik. In der ersten Phase gab es kein Mitbestimmungsrecht. Da galt die Meinung eines einzelnen Bauern überhaupt nichts. Da hat gegolten, was der Führer des Volkes gesagt hat oder Gott selbst gesagt hat. Jetzt leben wir in dieser Zeit, in der ist unser eigenes Gefühl und unsere eigene persönliche Meinung gefragt. Jeder hat seine eigene Wahrheit, jeder hat seine eigene Meinung. Und das zeigt sich unter anderem in unserem politischen System, wo jede einzelne individuelle Stimme zählt. Und aus dieser Gesamtheit der Intuition oder des Gefühls von vielen Menschen ergibt sich dann das Ergebnis einer Wahl beispielsweise. Das Individuum ist die höchste Autorität. Und jetzt, im Moment, befinden wir uns im Übergang in eine dritte Phase. Zum Teil haben wir das schon sehr deutlich erlebt. Zum Teil ist das schon angekommen in unserem Leben. Und zum Teil steht es noch bevor. Wir erleben den Wechsel der höchsten Autorität weg von uns Menschen. Wir Menschen nehmen uns nicht mehr als so verlässlich wahr, sondern hin zu Maschinen, hin zu Big Data. Facebook kennt uns zum Teil besser als wir selbst. Zumindest scheint es so, wenn man auf die Wahlen blickt und auf die Art und Weise, wie dort Massen von Menschen beeinflusst wurden durch die richtigen Werbungen. Man muss in Facebook nur 10 verschiedene Dinge geliked haben und dadurch wird ein komplexes Profil erstellt, das einen genauer einordnen kann, als man vielleicht selber weiß. Es gibt schon Beispiele von Leuten, die im Laufe der Zeit verschiedene Fragen in Google hineingetippt haben. Zum Beispiel, oh, ich habe so ein komisches Gefühl, was könnte das sein? Einige Wochen später so, ja, so und so. Es lassen sich mittlerweile aufgrund von solchen Suchanfrage-Historien manchmal medizinische Diagnosen stellen. Maschinen wissen manchmal schon früher, dass wir krank sind als wir selbst. Wir vertrauen nicht mehr länger uns selbst, sondern wir vertrauen mehr und mehr den Maschinen, den künstlichen Intelligenzen und diesen großen Firmen, die dahinter stecken, indirekt. Man könnte hier auch die Begriffe für diese drei Phasen verwenden. Zuerst hatten wir den Theismus, dann hatten wir den Humanismus und jetzt befinden wir uns langsam im Dataismus. Das ist die höchste Autorität. Vielleicht ein letztes Beispiel, wo ich das noch kurz durchgehen möchte, wie sich das verändert hat. Im Bereich der Erziehung unserer Kinder sehen wir sehr deutlich den Wechsel hier. In der ersten Phase bestand das höchste Ziel der Erziehung darin, dass Menschen in Berührung gebracht werden mit dieser Autorität. In der zweiten Phase bestand das höchste Ziel der Erziehung darin, selbst denken zu lernen. In die Lage versetzt zu werden, sich sein eigenes Bild zu bilden und selber zu denken. Und in der dritten Phase jetzt, tja, worin besteht da überhaupt noch das Ziel von Erziehung? Müssen wir überhaupt noch erziehen? Vielleicht besteht das Ziel für manche darin, ihren Kindern die Dinge beizubringen, die sie brauchen, damit sie noch einen der wenigen Jobs ergattern können. Vielleicht besteht das Ziel darin, unseren Kindern die notwendige Flexibilität beizubringen, damit sie sich immer wieder und immer wieder auf neue Situationen einstellen können, wenn sie wieder den Job wechseln und wieder den Job wechseln und sich wieder neu einstellen müssen. Mein Plädoyer aus der letzten Predigt, und das möchte ich an dieser Stelle hier wiederholen, bestand darin, dass ich glaube, dass das Ziel für uns heute in der Erziehung unserer Kinder in erster Linie darin besteht, dass wir unsere Kinder zu Menschen erziehen. Dass wir ihnen das beibringen, was es ausmacht, Mensch zu sein. Damit sie sich so gut es geht und so stark es geht, unterscheiden können von Maschinen. Die Frage, die in dieser Autorität uns im Grunde auch beschäftigt, die vielleicht dem Ganzen zugrunde legt, ist, wer ist es eigentlich, der uns am besten kennt? Wer kennt mich, wer kennt dich am besten? Wir geben demjenigen oder der Autorität, die uns ganz genau kennt, den höchsten Stellenwert. Ursprünglich war das sicherlich Gott. Gott, der unser Innerstes kennt, der uns gekannt hat, noch bevor wir geschaffen und geboren wurden. Wir sprechen davon, er ist allwissend und er kennt sogar unsere Gedanken, sogar unsere verborgenen Gedanken vielleicht. Dann haben wir lange Zeit geglaubt, wir kennen uns selbst am besten. Aber jetzt mittlerweile glauben wir mehr und mehr, dass die Algorithmen uns besser verstehen und besser kennen und auch besser Entscheidungen treffen können als wir selbst. Und gerade in der Frage, welche Entscheidungen wir treffen, sehen wir das an vielen Stellen. Wir überlassen Maschinen die Entscheidung, was wir lesen als nächstes, was für ein Film interessant wäre anzusehen. Wir haben Maschinen, die uns sagen, wo wir hinfahren müssen, welche Wege wir gehen, bald sogar mit Brillen, wo wir zu Fuß gehen. Und vielleicht eines der drastischsten Beispiele finde ich persönlich der Bereich der Partnerwahl. Mittlerweile sind wir an richtig entscheidenden Fragen des Lebens angekommen. Früher habe ich vielleicht gebetet und gesagt, lieber Gott, bitte hilf mir, den richtigen Partner fürs Leben zu finden. Die Frau an meiner Seite, die ich heiraten kann, für die in deinem Sinn ist, Herr, dein Wille geschehe, zeig mir, wen du für mich im Sinn hast. Das war die erste Phase. In der zweiten Phase haben wir vielleicht gesagt, okay, ich höre auf mein Herz, hör auf dein Herz. Und wenn dein Herz dir sagt, das ist der Richtige, dann nimm ihn. Und wenn dir dein Herz 2 Jahre später sagt, er ist es nicht mehr, dann lass ihn. Oder wenn dir dein Herz sagt, der verheiratete Mann von deiner Freundin, der ist der Richtige für dich, dann hör auf dein Herz. Wir haben uns selbst und unseren Gefühlen vertraut, weil wir gedacht haben, wir sind es, die uns am besten kennen. Wem vertrauen wir heute in der Partnerwahl? Sehr, sehr viele Menschen und viele junge Menschen vertrauen Tinder oder irgendwelche anderen Dating-Plattformen. Die Plattformen, die unser Verhalten analysieren und dann aus unseren Präferenzen und unseren Entscheidungen und unserem, oh, den finde ich hübsch, den finde ich nicht so toll, das hat gut funktioniert, das hat nicht, ein Profil erstellen und uns dann Vorschläge machen. Ja, vielleicht wäre der für dich. Vielleicht wäre der besser für dich. Ach, nimm doch den, der ist gut. Wir vertrauen nicht mehr uns selbst in der Partnerwahl. Nicht einmal in der Partnerwahl, sondern wir vertrauen irgendwelchen Dating-Apps. Manchmal kann das gut gehen. Aber in den meisten Fällen nicht. Und das liegt unter anderem daran, dass hinter diesen Systemen das Ziel steckt, Geld zu machen. Und Geld kann ich nicht damit machen, dass jemand für 2 Wochen meine Dating-App verwendet und dann den perfekten Mensch fürs Leben findet. Geld mache ich damit, dass die Person immer wieder und immer wieder und immer wieder zurückkommt. Das ist der Punkt, an dem wir heute in gewisser Weise schon stehen. In wen oder was setzen wir unser Vertrauen? In wen setzt du dein Vertrauen? Und ich möchte hier noch einmal einen Text lesen, der vor 1000 Jahren geschrieben worden ist, aber absolut aktuell ist für unsere Zeit heute. Ich lese in Jesaja 44, die Verse 14 bis 17. Da steht Folgendes. Er spricht hier vom Menschen, der Bäume pflanzt. Er hatte Fichten gepflanzt und der Regen ließ sie wachsen. Das gibt den Leuten Brennholz. Davon nimmt er und wärmt sich. Auch zündet er es an und bäckt Brot. Aber daraus macht er auch einen Gott. Und er betet's an. Er macht einen Götzen daraus und kniet davor nieder. Die eine Hälfte verbrennt er im Feuer, auf ihr brät er Fleisch und isst den Braten und sättigt sich, wärmt sich auch und spricht, ah, ich bin warm geworden, ich spüre das Feuer. Aber die andere Hälfte macht er zum Gott, dass es sein Götze sei, vor dem er kniet und niederfällt und betet und spricht, errette mich, denn du bist mein Gott. Das ist bewusst humoristisch, ironisch geschrieben hier. Das ist eigentlich völlig absurd, was Menschen machen. Und dadurch, dass das hier so übertrieben wird, spüren wir das vielleicht besonders deutlich. Aber wir machen heute genau das Gleiche. Wir nehmen Werkzeuge und geben diesen Werkzeugen in unserem Leben einen Stellenwert, der eigentlich nur Gott zusteht. Wir überlassen wichtige Entscheidungen nicht mehr unseren nahen Verwandten, Freunden oder Angehörigen, noch nicht einmal mehr uns selbst, sondern irgendwelchen Maschinen. Ich möchte noch einen zweiten Text lesen, der hier auf einen ähnlichen Gedanken eingeht. Das ist in Psalm 135, Verse 15 bis 18. Da steht, die Götzen der Heiden sind Silber und Gold, gemacht von Menschenhänden. Sie haben Mäuler und reden nicht, sie haben Augen und sehen nicht. Sie haben Ohren und hören nicht, auch ist kein Odem in ihrem Mund. Die solche Götzen machen, sind ihnen gleich, alle, die auf sie hoffen. Die solche Götzen machen, sind ihnen gleich, alle, die auf sie hoffen. Es ist unglaublich, was künstliche Intelligenz heute schon in der Lage ist, zu bewerkstelligen. Und Yuval Harari und viele andere machen sich Gedanken darüber, was wird sein in 10, in 20, in 50 Jahren. Man spricht von genereller künstlicher Intelligenz, von Maschinen, die in der Lage sind, nicht nur noch eine Aufgabe zu bewerkstelligen, sondern die so ein Konzept, so ein komplettes Wissen über die Welt haben, dass sie im Grunde jede Frage beantworten können. Man macht sich schon Gedanken darüber, wie die künstliche Intelligenz die Lösung ist für all unsere Probleme. Die Umweltverschmutzung, der Klimawandel, die Konflikte auf der Welt, die Politik. Alle diese Dinge lassen sich vielleicht irgendwann einmal von einer künstlichen Intelligenz beantworten und planen, solange wir uns nun danach richten. Solange sie nur die höchste Autorität ist. Und es ist naheliegend, dass es zu diesem Punkt kommen kann. Weil wir werden mehr und mehr die Erfahrung machen, dass diese Maschinen, die nicht das sündige Menschliche in sich haben, die nicht plötzlich machtgierig werden, tatsächlich auch gute Entscheidungen treffen, die nicht beeinflusst ist von ihrem Ego. Aber es ist trotzdem am Ende das passiert, was wir hier lesen. Wir nehmen Werkzeuge und machen sie zu Gott. Und das ist so deutlich in diesem Buch von diesem Atheisten Yuval Harari. Er braucht keinen Gott, aber er macht sich mit der Maschine seinen eigenen Gott. Und sagt, das ist das, was auf unsere Welt zukommt. Das Problem dabei ist, wie wir hier auch im Psalm schon gelesen haben, wenn wir Dinge, Werkzeuge, geschaffene Dinge anbeten, wenn wir ihnen Autorität verleihen in unserem Leben und uns nach ihnen richten und nicht mehr länger nach Gott, dann passiert das, was hier im letzten Vers geschrieben wird. Dann werden wir mehr und mehr verändert, sodass wir nicht mehr im Bilde von Gott, sondern im Bilde von diesen Maschinen gestaltet sind. Wir verlieren das Menschsein. Wir verlieren das, was uns zum Bilde Gottes macht. Und ich habe das schon in der letzten Predigt erwähnt, aber ich möchte es an dieser Stelle noch einmal sagen, weil das ein Satz ist, der mir selber ganz tief eingefahren ist. Je dringender wir menschliche Fähigkeiten brauchen, um in dieser Welt zurechtzukommen, desto mehr verlieren wir das im Umgang durch Medien. Und je mehr uns Maschinen unsere Arbeit abnehmen, desto mehr verhalten wir uns selbst wie Maschinen. Das ist eine Täuschung. Es liegt nichts Schlechtes an einem Werkzeug. Werkzeuge sind hilfreich und gut. Aber wie ein Stück Holz, das seinen Platz hat im Feuer, um uns zu wärmen, haben Maschinen und Algorithmen ihren Platz, um uns zu dienen und nicht, um über uns zu herrschen. Ich glaube, dass in dieser Entwicklung eine große Täuschung liegt, die auf uns und auf die Welt zukommt. Es spricht davon auch der 2. Thessalonicher Brief. Es ist ein Text, der mit vielen anderen biblischen Prophezeiungen in Verbindung steht, unter anderem auch in der Offenbarung, in Offenbarung 13. Aber ich möchte hier diesen Text aus 2. Thessalonicher beispielhaft lesen. Wir bitten euch aber, Brüder, wegen der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm, dieser Tag kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall gekommen ist und der Mensch der Gesetzlosigkeit geoffenbart worden ist. Der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich überhebt über alles, was Gott heißt oder ein Gegenstand der Verehrung ist, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich ausweist, dass er Gott sei. Denn schon ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirksam. Nur offenbart es sich nicht, bis der, welcher es jetzt zurückhält, aus dem Weg ist. Hier ist die Rede von einem Mann, von einem Menschen der Gesetzlosigkeit. Und es ist konkret die Rede von einem Mensch. Wenn wir die Offenbarung und andere Textstellen dazu nehmen, dann erkennen wir darin ein Bild. Ein Bild davon, dass in der Zeit, bevor Jesus wiederkommt, hier auf der Welt eine Art stellvertretende Macht, die von Satan persönlich eingesetzt wurde, herrscht. Und diese Macht ist zwar wie ein Mensch, es ist sogar die Rede von einem Bild, das sprechen und hören kann. Es wirkt menschlich oder es ist vielleicht sogar menschlich oder vielleicht ist es etwas, das vom Menschen gemacht wurde. Aber diese Macht wird angebetet. Und was hier im Vers 7 beschrieben wird, dass dieses Geheimnis der Gesetzlosigkeit sich schon zur Zeit der Apostel geregt hat, ist, glaube ich, so zu verstehen, dass bereits im Römischen Reich dieser Gedanke von Homo Deus verbreitet war. Diese Idee davon, dass es einen Menschen gibt, nämlich den römischen Kaiser, der Gott ist. Und dass er Mensch und Gott zugleich ist. Ein Mensch, der sich zu Gott macht. Das ist die größte Täuschung und die tiefste Sünde, die Satan vollbracht hat. Ein Geschöpf zum Gott zu machen. Das Bemühen von uns Menschen, an die Stelle des Schöpfers ein Geschöpf zu stellen und diesem Geschöpf die höchste Autorität über unser Leben anzuvertrauen. Aber wir dürfen die Bibel kennen. Wir dürfen das biblische Zeugnis und auch die Offenbarung kennen und wissen, dass das einfach eine Lüge ist. Und dieser Text in 2. Thessalonicher 2 geht folgendermaßen weiter, wo gesagt wird, in den Versen 8 bis 10, und dann wird der Gesetzlose offenbart werden, den der Herr Jesus beseitigen wird durch den Hauch seines Mundes und vernichten durch die Erscheinung seiner Ankunft. Ihn, dessen Ankunft gemäß der Wirksamkeit des Satans erfolgt, mit jeder Machttat und mit Zeichen und Wundern der Lüge und mit jedem Betrug der Ungerechtigkeit für die, welche verloren gehen, dafür, dass sie die Liebe der Wahrheit zu ihrer Errettung nicht angenommen haben. Wir leben in einer gottlosen Welt. Wir leben in einer Welt, die geprägt ist durch den Atheismus, in der, wie wir in den Versen vorgelesen haben, Gott tatsächlich zur Seite geschafft wurde, um den Platz zu machen, dass wir andere Dinge an die Stelle Gottes erheben. Aber am Ende, und das ist die großartige und wunderbare Botschaft der Bibel, am Ende wird sich die wahre Autorität offenbaren. Und dann wird auch diese Frage von entscheidender Bedeutung sein, wem haben wir vertraut? Haben wir dem vertraut, der sich am Ende sichtbar offenbart? Oder uns selbst? oder irgendwelchen Geschöpfen? Die zuverlässige Botschaft der Heiligen Schrift lautet, dass es eine andere Welt gibt. Und aus dieser anderen Welt wird eines Tages der wahre Homo Deus kommen. Jesus Christus, der Menschensohn, der auch der Sohn Gottes ist. Als wahrer Mensch und als wahrer Gott wird er die Herrschaft aus den Klauen dieser gefallenen Kreaturen entreißen. Und er wird sein ewiges Reich aufrichten. In einer gottlosen Welt wächst dieser Gedanke heran und wir finden ihn in vielen Bereichen der Kultur, der Wissenschaft, der Technik. In einer gottlosen Welt wächst dieser Gedanke heran, der Mensch könnte irgendwann zu Gott werden. Oder der Mensch könnte irgendwann etwas entwickeln, was so bombastisch ist, dass es Gott ist. Dass der Mensch selbst Gott erschaffen hat in Form einer Maschine beispielsweise. Das ist die menschliche Fantasie, dass wir als Menschen zu Gott werden. Aber das größte Wunder der Welt und die wunderbarste Wahrheit besteht darin, dass Gott genau den umgekehrten Weg gegangen ist. Gott hätte es nicht notwendig gehabt, aber Gott hat seine Ehre und seine Göttlichkeit hinter sich gelassen, sodass Gott zum Menschen geworden ist. Sogar Gott war es ein Anliegen, Mensch zu werden in Jesus Christus. Und das als Weg für unser Heil und unsere Erlösung zu finden. Ich möchte einen Text aus Philipper 2, die Verse 5 bis 11 lesen, der das auf poetische Art und Weise in einer göttlichen Poesie zum Ausdruck bringt, was hier geschehen ist. Philipper 2, die Verse 5 bis 11. Seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Er ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode. Ja, zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Das ist Autorität. Das ist die einzig wahre Autorität. Die Lösung für unsere Welt und für uns persönlich besteht nicht darin, Antworten in irgendwelchen Werkzeugen zu suchen, sondern die Lösung für uns besteht darin, Antworten bei dem zu finden, der uns wirklich kennt. Unser Herz, unser ganzes Herz dem anzuvertrauen, der uns gekannt hat, noch bevor wir geboren wurden. Dieser Herr und dieser Gott, der in allem, was er tut, von Liebe motiviert ist, der unser Leben in seiner Hand hält. Nur in ihm finden wir Leben. Und nur in Jesus Christus liegt unsere Zukunft. Wenn wir uns ihm anvertrauen, in großen wie auch in kleinen Dingen, dann sind wir auf der sicheren Seite. Dann stehen wir auf einem Fundament, das den Test der Ewigkeit bestehen wird. Und dann kann uns nichts von dem, was da an verrückten Dingen in der Welt geschieht, die uns vielleicht noch so sehr verunsichern mögen manchmal, dann kann uns nichts von dem, was in der Welt geschieht, das Fundament wegnehmen. Das ist mein Wunsch, das ist meine Einladung an uns und an euch alle, dass wir unser ganzes Vertrauen in Jesus Christus setzen und unser ganzes Herz ihm geben, jeden Tag aufs Neue. Amen.